Herzlich willkommen zu unserem SVN Changemakers Podcast. Heute tauchen wir in die faszinierende Welt von Energie aus Biogas und Biomethan. Ein Bereich, der zeigt, wie Innovationskraft, Unternehmertum und ökologische Verantwortung ineinander greifen können. Daher richtet sich in dieser Folge die volle Aufmerksamkeit auf Biogen, ein Unternehmen, das mit rund 48 Biogasanlagen nicht nur klimafreundlichen Strom und Wärme erzeugt, sondern auch Biomethan vermarktet und damit einen entscheidenden Beitrag zur Energiewende leistet. Ich freue mich daher auf meinen heutigen Interviewgast, Jörg Seebach-Röntgen, CEO von Biogen. Hallo Jörg.
Hallo Thea, schön hier zu sein.
Du bist seit Herbst 2025 bei Biogen als Geschäftsführer tätig. Wie kommt man zu einer solchen Position? Hattest du schon immer ein Interesse an der Energiewende oder insbesondere Biogas oder Biomethan?
Das ist eine gute Frage. Ich kann behaupten, die letzten gut 18 Jahre war der rote Faden in meiner Karriere tatsächlich Energie. Aber eben nicht nur die grüne Energie, in der ich jetzt tätig bin, sondern ganz klassisch eher der fossile Großhandel. Ich bin wie die Jungfrau zum Kinde 2008, 2009 in den Gasgroßhandel mit fossilem Gas gekommen, habe lange Zeit in dem Segment gearbeitet, in verschiedenen Stationen und kenne daher sehr genau den Bedarf von beispielsweise der Industrie oder auch den deutschen Stadtwerken und bin dann letztes Jahr im Frühjahr angesprochen worden, ob ich mir vorstellen könnte, in eine bis dato für mich eher Nische zu wechseln. Denn mit Biogas hatte ich bis dahin zwar auch schon gehandelt und mit unseren Kunden drüber gesprochen, aber noch nie so intensiv, wie ich das jetzt tue. Und nach kurzem Abwägen, ob ich der alten Welt treu bleibe oder in etwas Neues gehe, bin ich mit Leidenschaft und Überzeugung diesen Schritt gegangen.
Wunderbar. Und davon profitiert jetzt Biogen. Und da würde mich freuen, wenn du kurz unsere Hörer abholst. Was genau macht Biogen? Oder eher gefragt, was macht ihr anders als andere, zum Beispiel Biogasanlagenbetreiber?
Dazu muss man vielleicht wissen, dass die Biogasbranche, Biomethan auch, sehr heterogen aufgestellt ist. Wir haben in Summe 9.600 Anlagen roundabouts in Deutschland, wovon die allermeisten Biogasanlagen sind, also für die Verstromung genutzt werden. Und es gibt nur ca. 250 Biomethananlagen in ganz Deutschland. Und die allermeisten Anlagen, insbesondere im Biogas, sind auch eher von einzelnen Betreibern und Inhabern gehalten. Wir als Biogen, beides geht übrigens, sind einer der wenigen großen Produzenten, die sowohl Biogas- wie auch Biomethananlagen halten, in den Top 3 in Deutschland unterwegs. Und wir haben uns stark dem Thema verschrieben, in diesem Segment wachsen zu wollen. Das bedeutet insbesondere auf der Biomethanseite, also auf der Molekülseite, erheblich mehr dazu zu bauen, weil wir den Bedarf deutlich sehen. Was machen wir, was andere nicht machen? Ich glaube, wir finden das Rad nicht neu, aber wir denken, glaube ich, deutlich mehr in Systemen. Am Ende machen die Menschen den Unterschied. Und unser Fokus ist nicht nur auf einem Segment, auf einer Kundengruppe, sondern schon sehr ganzheitlich von Stadtwerken über die Industrie, über den Mobilitätssektor, den maritimen Sektor bis hin zum vermeintlichen Sektor im GEG oder GMG, wie man jetzt sagen muss, Segment, wo wir überall den Use Case für Biomethan sehen.
Jetzt bist du von der fossilen Welt hineingetaucht, jetzt in die, sag ich mal, Biogas, Biomethan und grüne Zukunft der Energiewende. Und was war denn jetzt dein Fokus in den ersten 100 Tagen? Was hast du im Unternehmen und in der Branche vorgefunden?
Ja, der Hauptfokus war noch vor dem offiziellen Start viel Lernen. Ich muss sagen, das spiegelt so ein bisschen meine Einstellung generell zum Arbeiten wieder. Ich habe großes Interesse dazu zu lernen und das tut man in der Energiebranche eh ständig. In dem konkreten Falle habe ich sehr, sehr viel gelesen, sehr, sehr viele Fragen gestellt an meine zukünftigen Kollegen, an mein Team, an das Board. Aber der Fokus in den ersten 100 Tagen war eigentlich ganz simpel zusammengefasst: viel zuhören, verstehen, nachfragen und sortieren. Ich habe ein wirklich tolles und sehr, sehr kompetentes Team vorgefunden, aber auch eine Branche, die man, glaube ich, bezeichnen kann als im Umbruch befindlich. Was meine ich damit? Wir haben nicht nur bei uns, sondern auch im Markt generell viele Anlagen, die toll laufen, aber es gibt ein sehr wackeliges regulatorisches Umfeld, was einiges an Umdenken erfordert. Und mein Hauptfokus zu Beginn war zu schauen, wie schaffen wir es, resiliente, in sich ausbalancierte Ertragssäulen zu schaffen. Also wie schaffen wir wirklich neue Erlösmodelle zu entwickeln und auch allgemeingültig Biomethan und die Rolle von Biomethan neu zu positionieren. Also weg von Nische, so wie ich es ursprünglich mal beschrieben habe, hin zum Zentrum des Energiesystems, denn wir glauben, es ist ein wesentlicher Anker dessen, was in Deutschland jetzt notwendigerweise zu tun ist.
Ja, von Nische kann man ja mittlerweile auch gar nicht mehr sprechen, meiner Meinung nach. Also allein, sag ich mal, der Anteil von Biomasse am deutschen Strommix betrug 2025 circa, ich glaube, rund 8,6%. Im Vergleich dazu ist, ja, jeder spricht ja mal über PV, glaube ich, rund das Doppelte trägt es dazu bei. Nun würde mich daher auch dein Expertenblick interessieren. Was machen denn Biogas und Biomethan als relevante Energieträger ja für die Energieversorgung aus?
Ja, zum einen, wenn wir auf der Stromseite bleiben, dann ist es sicherlich insbesondere für das schöne Wort der Dunkelflaute, ja, das ist in aller Munde. Da ist Biogas natürlich wunderbar für zu nutzen. Also die Netzdienlichkeit von der Biogasverstromung ist, glaube ich, unzweifelhaft gegeben und kann mit intelligenter Fahrweise einen sehr, sehr großen Beitrag leisten. Das ist, glaube ich, auch politisch mehr als anerkannt und auch gewünscht. Netzdienlichkeit und auch Resilienz des deutschen Netzes. Also es kann bedarfsgerecht eingesetzt werden. Das ist eben der Unterschied zu PV und Wind an der Stelle. Und Biomethan, also das grüne Molekül, ist eben bisher noch ein verkanntes, vielleicht grünes Molekül mit Hinblick auf viel Unwissen. Wie viel gibt's davon? Wie schnell kann man mehr davon haben? Wie funktioniert das überhaupt? Was kostet das? Ja, es kann Strom, Wärme, industrielle Prozessenergie liefern. Es kann fossiles Gas ersetzen. Es kann vor allen Dingen in der bestehenden Infrastruktur genutzt werden, anders als es beispielsweise beim Wasserstoff der Fall ist. Und wenn man systemisch denkt und in Zusammenhängen denkt, dann ist das natürlich extrem wertvoll, bis hin zur Resilienz und, sagen wir mal, Energiesouveränität und Versorgungssicherheit. Ich meine, das ist gerade in den letzten Tagen und Wochen ja auch nochmal ein Riesenthema geworden, Stichwort LNG. Jetzt wird schon hinterfragt, von wem dürfte man wie abhängig sein. Wenn man das alles mal zusammen sieht und sieht, wie viel Potenzial bei Biomethan ist und wie viel Potenzial am anteiligen Molekül vorkommen, was wir mit Biomethan erreichen könnten, dann könnte das ein Riesenbaustein nicht nur für die Transformation sein, sondern auch wirklich im Sinne der Energiesouveränität. Also wir reden schon vom Potenzial von mehreren hundert Terawattstunden in Summe. Und das ist schlicht nicht bekannt und wurde auch noch nicht klar genug rübergebracht.
Absolut, da kann ich nur zustimmen. Für mich war es persönlich auch noch nicht so ein Riesenthema. Dazu kommen wir gleich noch. Da habe ich noch ein paar interessante Fragen, insbesondere warum Wasserstoff immer erwähnt wird und nicht Biomethan, weil, wie gesagt, es war gar nicht auf meinem Schirm soweit. Aber Biomethan ist ein wunderbares Stichwort, dass es eben einen Beitrag zur Energiewende leistet, denn in einem kürzlich erschienenen Handelsblatt-Beitrag hast du gesagt, dass Biomethan stärke die Resilienz und Energiesouveränität, weil es unter anderem dezentral in Deutschland und der EU produziert werden könne. Also wenn ich CEO eines energieintensiven Unternehmens wäre, welche Argumente und Kennzahlen würden mich jetzt überzeugen, Biomethan ernsthaft als diese von dir angeführte Alternative, zum Beispiel für Erdgas, einzusetzen?
Ja, wenn wir mal bei der Resilienz oder der Frage der Energiesouveränität oder der anteiligen Autarkie mal bleiben wollen, dann haben wir einmal das bundespolitische Thema aus Sicht des Staates. Was könnten wir tun, um mit dezentraler Erzeugung etwas mehr für die Versorgungssicherheit zu tun? Das Ganze kann man aber auch runterbrechen auf einzelne Unternehmen. Wir haben verschiedenste Anknüpfungspunkte mit zum Beispiel der Industrie und ich kann gerne mal zwei, drei Beispiele nennen. Da gibt es Ideen der Kreislaufwirtschaft, nenne ich es, ja, wo Industriekunden selbst über Substrate verfügen, also Reststoffe beispielsweise, die sie sinnvollerweise für die eigene Energieproduktion nutzen. könnten. Jetzt liegt es an uns, Konzepte gemeinsam zu eruieren, inwiefern wir am Standort selbst auch die Energieproduktion erzeugen könnten und dem Kunden somit helfen, entweder ganz oder zumindest zu einem hohen Anteil autark zu werden und dabei gleichzeitig auch den Transformationspfad zu beschleunigen und die Klimaneutralität anzupeilen, die er ohnehin sich auf die Fahne geschrieben hat oder aber weiß, sie ist regulatorisch vorgegeben und nicht zu vermeiden. Das ist ein konkretes Beispiel. Das andere ist, wir reden schon auch über, neben der Ad-hoc-Anrechenbarkeit, also der Dekarbonisierung der bisher fossilen Moleküle, auch über spannende Konzepte mit Blick auf Portfolio-Management und Risikomanagement von Industriekunden. Natürlich ist Biomethan bei einem anderen Preispunkt als im Moment das fossile Erdgas, was natürlich massive Volatilität hinter sich hat. Seit 2021, also sogar vor dem Krieg, gab es schon einen immensen Preishub auf weit über 140 Euro im Winter 2021 aufgrund der leeren Speicher. Das heißt, die Kunden sind alle gebeutelt mit Preisspitzen und viele davon sind in Probleme geraten, weil vielleicht auch das eigene Risikohandbuch oder das eigene Hedging für die Folgejahre nicht so optimal war. Wenn man jetzt über Biomethan spricht, ist es durchaus möglich und auch für beide Seiten wünschenswert, wenn man langfristig eine Art Festpreisanteil ausmacht und für einen grünen Anteil an Molekülen, den man sich ins Portfolio legt, auch einen Festpreis ausmachen kann, so wie man es im PPA beim Strom ja auch klassisch kennt. Zusätzlich bietet Biomethan aber auch in sich ganz spannende Produktansätze durch die, anders als im Erdgas, hier anliegende Jahresbilanzierung, kann man auch ein bisschen mit Flexibilitäten spielen. Und das ist ein knappes Gut im Einsatz bei Industriekunden. Flexible Mengen sind teuer, Toleranzbänder sind teuer. Das heißt, man kann auch innovative Wege gehen beim Produktdesign. Dazu kommen aber last but not least natürlich das ganze Thema ESG, Lieferkettengesetz, also die Erwartung und Antizipation von steigenden CO2-Preisen, etwaigen politischen, regulatorischen Veränderungen. Biomethan ist jetzt sofort wirksam und einsetzbar und nicht eben erst in 2035. Und man kann sich jetzt schon mit einem smarten Ansatz damit beschäftigen und auch langsam das Thema hochfahren.
Und hast du vielleicht noch weiteres oder ein Praxisbeispiel, was derzeit schon im Einsatz, wo Biomethan derzeit schon im Einsatz anstelle von ja, Erdgas oder in der Industrie ist?
Ja, ich kann neben der Kreislaufwirtschaft, die ich gerade ansprach, und da gibt es verschiedene Branchen und Unternehmen, mit denen wir sprechen und unterschiedliche Substrate, also wirklich von Lebensmittelindustrie über die Zulieferindustrie, verschiedenste Substratformen und Kreislaufwirtschaftsgedanken. Gibt es aber auch vielleicht noch zwei Highlights, wo ein Großindustriekunde sagt, wir können gar nicht anders als entweder mit Erdgas oder Biomethan, weil wir das C-Atom brauchen und es nicht mit Wasserstoff funktionieren würde. Wir können unsere Produktion am Standort in Deutschland also nur dekarbonisieren auf Basis von Biomethan. Und auf der Basis wird in einem gemeinsamen Prozess gerade ein Klimaschutzvertrag beantragt. Für ein Volumen, was, kann ich berichten, aktuell 20% des deutschen Biomethanvorkommens ausmacht.
Wow.
Also das ist sicherlich ein Unicorn und Ausgang ungewiss. Das ist einfach ein zäher, auch formaler Prozess. Aber die Tatsache, dass man sich in diesen Mengengerüsten überhaupt damit beschäftigt und dass das machbar ist und dass auch Kunden sich von sich aus so intensiv damit auseinandersetzen, spricht, glaube ich, Bände. Und das ist kein Für oder Wider gegen den Wasserstoff, sondern es ist in dem Falle tatsächlich eine technische Notwendigkeit. Und ansonsten hat dieser Standort keine Chance zu elektrifizieren und könnte auf Molekülbasis nur mit Biomethan weiter betrieben werden. Ja, ein anderes Beispiel, um es abzurunden, das ist sicherlich für viele sehr verständlich. Es gibt Datencenter ja ohne Ende, die entstehen und also Rechenzentren beispielsweise mit immensem Energiebedarf. Ich glaube, das ist weltweit das gleiche Phänomen und da ist der Zugang zu grünem Strom ein sehr knapper. Oftmals ist schlicht auch nicht das Netz vorhanden in der Kapazität, um solche Datencenter zu versorgen. Und so beschäftigen wir uns damit, wie auf Basis von beispielsweise der Verstromung aus grünem Biomethan am Standort eines Rechenzenters auch grüner Strom produziert wird. Also wirklich um die Ecke gedacht, aber das ist die Realität und das sind unglaublich große Mengen.
Fantastisch. Also diese Beispiele sind wirklich die Inkarnation unseres Podcasts eigentlich, das Changemaking. Wie kann man etwas anders machen? Finde ich wirklich sehr, sehr inspirierend und spannend und hoffe auch, dass da mehr in Zukunft möglich sein wird. Ich habe eingangs oder zwischendurch schon durchblicken lassen, Biomethan stand nicht so ganz oben auf meiner Agenda, das muss ich ehrlich sagen.
Es sei dir verziehen.
Danke. Ich habe wirklich viel gelernt jetzt auch, aber ich muss tatsächlich beichten, Wasserstoff stand ganz weit oben auf meiner Agenda. Vielleicht auch geprägt durch die Medien und einseitige Berichterstattung. Das würde ich nämlich jetzt gleich von dir noch etwas raushören wollen. Denn im Vorgespräch hast du gesagt, dass Biomethan einfach attraktiver als Wasserstoff sei. Und warum ist das dann deiner Meinung nach der Fokus auf Biomethan wesentlich sinnvoller für die derzeitige Energieversorgung?
Vielleicht zur Einordnung auch für alle Hörer vorab, auch zur Klarstellung. Also ich persönlich bin großer Fan von Wasserstoff. Ich werde es auch bleiben und ich möchte genauso wie eigentlich jeder Experte da draußen, dass er kommt und auch in ausreichenden Mengen und zu hoffentlich akzeptablen Preisniveaus. Fakt ist aber auch, und ich habe selbst auch in anderen Funktionen intensiv versucht, über Großverträge zu verhandeln, es ist sehr, sehr viel Exotik noch im Spiel, angefangen vom Kernnetz und der technischen Seite. Absatzverträge und Gestaltung derselbigen ist deutlich komplexer. Und aufgrund des politischen Umfelds weltweit, geopolitische Entwicklung und dem fehlenden regulatorischen Umfeld ist es einfach kein Geheimnis, dass der großflächiger Einsatz von Wasserstoff, also die Verfügbarkeit von Wasserstoff, wird noch leider sehr lange dauern. Und das betrübt mich genauso, wie es vielleicht viele andere auch betrübt. Das heißt, mir geht es hier nicht um besser oder schlechter, sondern ich sage nur, wenn wir davon ausgehen, dass in 20 Jahren von heute und wahrscheinlich auch darüber hinaus ein nicht unerheblicher Bedarf an Molekülen in Deutschland besteht. Und auch da gibt es, wie wir alle wissen, noch strittige Annahmen. Wie viel 100 Terawattstunden wird es denn sein? Und wir können uns wegen mir auch auf einen Korridor von x 100 Terawattstunden in 2045 fortfolgend einigen und dann auch differenzieren zwischen dem Use Case, Industrie, Wärme und, und. Aber wenn wir das wissen und wir wissen, dass wir diesen Molekülbedarf grünen müssen, dann haben wir jetzt eine Wahl und entweder heißt die zuwarten, bis irgendwas passiert, politisch, regulatorisch und idealerweise die Kosten plötzlich ins Bodenlose fallen, die Verfügbarkeit von Hardware, Elektrolyseuren und da ist. Oder aber wir einigen uns darauf, dass das einzig Richtige jetzt passiert, nämlich dass in der ersten Sequenz das erste grüne Molekül Biomethan sein muss, meiner persönlichen Meinung. Also wer Wasserstoff möchte, müsste eigentlich genauso dahinter stehen, dass mit Biomethan gestartet wird. Natürlich gibt es am langen Ende ein Ende dessen, was man mit Biomethan machen kann. Wir sind kein Heilsbringer. Wir wollen auch so nicht verstanden werden. Aber wir sind ein Anker und wir können jetzt für ein erhebliches Mengenpotenzial sorgen mit verprobter Technologie, bestehender Infrastruktur, ohne Investitionsnotwendigkeit für Industriekunden, die ohnehin schon genug über wettbewerbsfähige Preise zu Recht auch stöhnen. Wir haben einen vertraglichen Rahmen, der ist bewährt. Das sind Standardlieferverträge, anders als es bei Wasserstoff der Fall wäre. Wir können über ein großes Volumen relativ kurzfristig in wenigen Jahren verfügen, wenn wir uns jetzt alle committen. A, durch Umrüstung bestehender Anlagen beispielsweise, also Modernisierung, Aufbereitung, aber auch durch neue Greenfield-Projekte im industriellen Maßstab. Und last but not least, wir sind auch auf der preislichen Komponente auf Sicht gesehen mit Sicherheit deutlich günstiger. Und jeder, der sich mit dem Thema Wasserstoff beschäftigt, hat unterschiedlichste Preisangaben dazu sicherlich schon gehört. Wer wirklich mal hinter die Kulissen geschaut hat und auch sich im Detail in Verhandlungen damit beschäftigt hat, weiß, wie lange es leider noch teurer sein wird. Alles andere ist aus meiner persönlichen Erfahrung und Meinung einfach nicht seriös. Und deswegen kann es entweder nur ein Zuwarten geben oder in der ersten Sequenz kommt grünes Biomethan, bis alles andere hoffentlich nachgezogen werden kann.
Und diese Mengen, die produziert werden können, sind lokal in Deutschland, Europa, die wir kurzfristig produzieren können? Weil das ist ja auch, sehe ich ja auch als Chance, dass wir da unabhängig werden zu anderen Ländern oder hinsichtlich des Lieferkettengesetzes zum Beispiel.
Genau, da sind wir wieder beim Thema Resilienz und Energiesouveränität. Wir haben jetzt schon im Prinzip über 90 TWh in der Produktion, die aber eben nicht als Biomethan im Einsatz ist und sein kann, weil sie in den Verstromern schlummert und diese im Prinzip zusammengeschlossen modernisiert werden müssten, über Cluster eventuell ans Netz gebracht werden müssen. Das bedeutet aber in Summe reden wir schon seriöserweise über Dimensionen von 100 bis 200 Terawattstunden, die wir als Branche, als die großen Branchenvertreter sehen, mit einem vereinten Kraftakt. Das ist möglich, die zu produzieren und zwar relativ zeitnah in Deutschland zu skalieren. Und das ist eine wichtige Betonung. Es geht um den deutschen Standort. Investitionen würden in Deutschland getätigt werden mit dem ganzen volkswirtschaftlichen Nutzen drumherum. Die Dezentralität und das Thema Sicherheit und Resilienz bis hin zum Verteidigungsministerium ist unstrittig, dass das einen großen Charme hat im Vergleich zu beispielsweise unserer LNG-Infrastruktur, wovon wir zum Glück welche haben, aber die eben auch anfälliger wäre im Krisenfall. Das heißt, die Argumente sprechen schon dafür. Und wir sehen, dass das Potenzial bis hin zu, sagen wir mal, Abfall-Commodities, so nenne ich es mal, E-Methan als Stichwort sei genannt, kann man sehr, sehr schnell erschließen, wenn man sich dieser Sache jetzt widmet.
Da stellt sich mir direkt die Frage, warum fokussiert sich dann deiner Meinung nach Deutschland ja augenscheinlich trotz dieser vielen Vorteile nur auf Wasserstoff? Ist das vielleicht ein Kommunikationsproblem, dass die Vorteile von Biomethan, vielleicht auch Biogas zu Wasserstoff einfach nicht gesehen werden oder nicht verstanden?
Ja, ich glaube, das ist komplex. Wenn wir mal bei uns selber anfangen, ich glaube, da hat die Branche sich mittlerweile ein bisschen an die Nase gefasst und das ist meine Wahrnehmung der letzten Monate auch im Gespräch mit meinen Kollegen. Man hat es bisher noch nicht gut genug verstanden, sich zu positionieren und Gesicht zu zeigen und auch Gehör zu finden. Und all die Möglichkeiten und Vorteile, die ich gerade genannt habe, sind schlicht noch nicht bekannt genug. Von Ministerien angefangen, über Industrieverbände, verschiedene Stakeholder. Und Energiewirtschaft ist nicht ganz trivial. Also die Zusammenhänge muss man erstmal verstehen, die Sachzwänge muss man kennen und verstehen. Und das ist ein Nachteil, den die Branche sich selbst anrechnen muss. Und da sind wir dran. Und ich glaube, da haben wir auch viel geleistet, allein in den letzten Wochen und Monaten. Und ich spüre sehr, sehr viel Offenheit und auch den Wunsch der Politik, dazu zu lernen und sich offen mit uns darüber zu unterhalten. Also es wird immer mehr erkannt. Das bedeutet nicht, dass es jetzt alles schon gut ist, aber ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg. Im konkreten Beispiel ist Wasserstoff natürlich auch medial ein super spannendes und vielleicht auch anschlussfähiges Thema gewesen, auch international. Das war ein extrem spannendes Thema, was politisch in den letzten Jahren sehr getrieben wurde. Es war in vielen Talkshows davon zu hören, wenn Staatsoberhäupter in Ländern unterwegs waren und sich über Wasserstoffabkommen unterhalten haben. Das ist auch alles in Ordnung, aber trotzdem ist die Realität auch da, bis eine FID für ein großes Wasserstoffprojekt in Deutschland oder im Ausland kommen kann. Und wir reden da auch jeweils über hunderte Millionen für ein industrielles Vorhaben. Dann muss der Absatz dahinter gesichert sein. Und der Absatz zu den Preispunkten, die Stand jetzt noch anfallen, ist in einem Voluntary Market bis dato noch nirgendwo in ausreichender Größe vorhanden und wird auch so schnell nicht kommen. Und das führt dazu, dass die Realität in dieser Debatte einfach vernachlässigt wurde und deswegen sind bisher noch keine nennenswerten Projekte zustande gekommen.
Dennoch gibt es einige Reformen für unter anderem für Biogasanlagen und mit dem Auslauf des EEGs müssen sich viele Betreiber auch fragen, wie es mit ihrer Anlage wirtschaftlich weitergehen soll. Was würdest du ihnen raten? Wie siehst du die Zukunft von Biogas? Jetzt waren wir natürlich bei Biomethan eher, aber wie würdest du das einschätzen und vielleicht da auch raten, weiterzugehen?
Ja, wir sehen uns da schon im engen Schulterschluss mit allen einzelnen Anlagen und auch den Verstromern. Wir haben kürzlich mit dem Fachverband, der über 5000 Mitglieder hat, mit einzelnen Anlagen auch intensiv darüber gesprochen. Und da gibt es natürlich viel zu tun und guter Rat ist teuer. Am Ende sollte man, glaube ich, nicht abwarten, sondern eher aktiv versuchen, Dinge zu gestalten. Also Anlagen flexibilisieren, potenziell da womöglich ans Netz anschließen, die Anlage an sich modernisieren. Natürlich ist da ein Investitionsaufwand hinter und das ist für viele Anlagenbetreiber sicherlich auch ein Hemmnis. Es kann auch über das ist in aller Munde, über sogenannte Cluster gesprochen werden, wo man regionale Anlagen und Anlagenbetreiber zusammenfasst, beispielsweise in Rohgasleitungen, dann versucht, die Mengen zu sammeln und in Summe ans Netz zu bringen. Das ist technisch machbar, da gibt es verschiedenste Studien zu. Wird es in der Praxis schon genug gemacht? Nein, weil auch da fehlt es einfach wieder an der Frage der Regulatorik und an dem politischen Commitment, so etwas zu stützen. Damit meine ich nicht in Form von Geldern und Subventionen, sondern einfach nur von Planbarkeit und Rahmenbedingungen. Wir sind unsererseits interessiert daran, Anlagenbetreiber zu unterstützen. Wir haben mit dem Fachverband darüber gesprochen, uns auch gerne konzeptionell intensiv darüber auszutauschen und nicht einzelne Anlagenbetreiber sich selbst zu überlassen. Und wir haben auch politisch den Punkt gestresst, dass wir sonst in Deutschland von Stranded Assets reden müssen. Wenn von 9.500 Anlagen ein Großteil wegbrechen sollte, dann wäre das eine Schande bei dem Potenzial, was ich eben hergeleitet habe, sowohl in Strom als auch im Molekül.
Ja, Wahnsinn. Du hast auch in einem kürzlich erschienenen Artikel von bis zu 60 Terawattstunden E-Methan aus dem bei der Biomethanaufbereitung frei werdenden biogenen CO2 gesprochen oder geschrieben. Jetzt hast du ja schon ein paar regulatorische Ideen angeführt, aber was braucht es, um das zum Beispiel technisch oder vielleicht auch weiterhin regulatorisch kosteneffizient und auch schnell umzusetzen? Weil das ist ja ein großes Problem bei Wasserstoff, dass das eben nicht schnell genug geht.
Genau. Ja, E-Methan ist ein super spannendes Beispiel dafür, wie auch Innovationen in unserem Sektor möglich sind und übrigens auch dann wieder ein systemfreundlicher Einsatz, wenn man wir haben das kürzlich in einer kleinen Runde mal Zellen genannt, wenn sinnvollerweise in gewissen Regionen das Zusammenspiel aus Biomethan, Elektrolyse und der Methanisierung stattfindet, dann hat das bis hin zu einem netzdienlichen, also am Ende einen sehr netzdienlichen Charakter, wenn man es sinnvoll einbindet. Also auch beim Ausbau der zukünftigen Strominfrastruktur könnte man so beispielsweise Netzanschlusskapazitäten smarter dimensionieren, de facto also geringer dimensionieren und somit Kosten erheblich sparen, wenn man es denn ganzheitlich denken würde. Das ist mein mahnender Zeigefinger. Das erfordert halt wirklich ganzheitliches Verständnis und viel, viel erklären. Aber E-Methan als sogenanntes RFNBO-Derivat, also Renewable Fuel of Non-Biological Origin, wie man so schön im Fachchinesisch sagt, das ist noch viel weniger sichtbar, das Potenzial, als das, was wir in Biomethan haben. Aber durch den Einsatz des sowieso anfallenden biogenen CO2s als Abfallprodukt der Biomethanproduktion kann man, um ein konkretes Beispiel zu nennen, bei einer Produktion von 100 Gigawattstunden Biomethan können wir ungefähr 60 Gigawattstunden zusätzliches E-Methan produzieren durch das CO2, was wir sinnvoll heranziehen. Und das ist natürlich eine sehr wertvolle Commodity, die in verschiedenen Sektoren auch massiv gesucht wird. Und auch da braucht es mehr Verständnis, mehr Sichtbarkeit. Wir machen gerade eine Konzeptstudie an einem Standort und würden uns freuen, wenn wir das als zusätzliche Commodity mit im Regal stehen haben in Kürze. Aber da sind wir noch im Vergleich auch zum Ausland eher am Anfang. In Spanien beispielsweise wird das schon in Teilen eingesetzt und umgesetzt.
Also haben unsere Nachbarn, oder europäischen Nachbarn, mehr Verständnis und auch mehr Sichtbarkeit für diese Themen oder vielleicht auch progressivere Ziele? Wer macht was vielleicht gut? Du hast jetzt Spanien angeführt. Gibt es Unterschiede zu Deutschland? Das fände ich jetzt auch nochmal spannend. Können wir da was lernen? Das wäre ja wunderbar.
Total. Ich glaube, wir mit ein bisschen Augenzwinkern würde ich uns ein bisschen als das gallische Dorf bezeichnen aktuell. Zumindest war ich immer großer Asterix- und Obelix-Fan. Und so kommt es mir manchmal vor, eine gewisse Sturheit oder fehlende Bereitschaft, ganzheitlich zu denken. So wirkt es zumindest. Und ich mache es jetzt nicht dem Einzelnen, weder in einem Ministerium oder im politischen Umfeld irgendwie zum Vorwurf, sondern es ist auch schwer, die ganzen Zusammenhänge zu verstehen. Aber um es konkret zu beantworten, das europäische Ausland hat uns schon massiv abgehängt und interpretiert auch die Vorgaben der EU deutlich progressiver. Länder wie Spanien, Italien und auch Frankreich haben ein Vielfaches dessen, was wir im Moment an Volumen haben oder auch in den Netzanschlussbegehren sehen, in der konkreten Umsetzung und Planung. Die haben extrem ambitionierte Ziele. Nicht irgendwann, sondern bis 2030 reden wir von dem fast Fünffachen, was alleine Italien an Biomethan produzieren möchte. Also wir reden von 4 Jahren. Da sind wir in Deutschland noch meilenweit von entfernt. Das geht übrigens bis hin zu so Themen wie Genehmigungsverfahren sind in Italien standardisiert und man hat ungefähr 10 Monate, bis man so ein Projekt auch umgesetzt bekommt. In Deutschland reden wir von 3 Jahren, weil es keine Standards gibt und es eben regional große Unterschiede gibt. Auch das im Einzelfall mache ich das niemandem zum Vorwurf, aber man sollte vielleicht versuchen, Dinge zu optimieren. Aber die Interpretation, wie Biomethan eingesetzt werden kann und sollte, ist meiner Meinung nach extrem fortschrittlich in diesen anderen Ländern. In Frankreich beispielsweise ist es so, dass die Gasnetzbetreiber, anders als in Deutschland, fast schon eher den Ausbau von Biomethan fördern, weil sie wollen massiv Biomethan mehr im Netz haben. Und somit kann ich nur sagen, wir sollten uns kritisch hinterfragen, ob wir glauben, auch hier Dinge als Sonderweg beschreiten zu wollen und ob wir wirklich Dinge besser wissen, wenn 3 so und so nahestehende Länder es erheblich anders machen. Ich kann aber auch Holland nennen und die Schweiz noch, um es abzurunden. In Holland haben wir eine Anfrage einer ganzen Stadt, die mit Biomethan beliefert werden möchte. Und die dortige Industrie eben auch. Auch ein extrem progressiver Ansatz meiner Meinung nach. Und da gibt es ja auch Themen wie die Quote im Netz, die grün sein muss, die anteilige. Die Schweiz hat sich massiv ambitionierten Zielen oder verschrieben, auch erheblich mehr grüne Moleküle dahin zu bekommen und weiß, dass sie selbst nicht genug Biomethan-Produktionspotenzial haben. Also das sind Beispiele aus dem absolut nahen Umland und die lassen mich einerseits glücklich sein, das zu sehen. Auf der anderen Seite wünschte ich, wir könnten ein bisschen uns davon abschneiden und dazulernen.
Und vielleicht was anders machen. Fantastisch. Vielen, vielen Dank. Wir kommen leider schon zur letzten Frage, die ich allen meinen Interviewgästen stelle. Wer oder was ist dein persönlicher Changemaker im Rahmen der Energiewende oder ganz allgemein?
Tja, das ist spannend. Vielleicht grundsätzlich würde ich mir wünschen, und das, was wirklich den Unterschied macht, ist am Ende Pragmatismus. Für mich scheitert gefühlt die Energiewende nicht an Technik oder den Dingen, die wir eigentlich schon haben und verstehen, sondern eher an Ideologie. Und wenn im Renewable-Sektor es zum Teil schon Fingerzeige untereinander gibt, was für mich undenkbar war, bis ich selbst in die Szene gekommen bin, dann ist das eine, dieses ewige, vorwurfsvolle Denken und einfach schlicht mit Unterstellung behaftete Denken. Der eine will dieses, der andere will jenes. Wir reden von Lock-in des Gasnetzes. Das ist zum Teil so ideologisch und auch dogmatisch, das ärgert mich. Das heißt, für mich ist Pragmatismus das A und O, die Offenheit, den Dialog zu suchen mit dem anderen, miteinander zu sprechen als übereinander. Das ist so das Credo und das brauchst. Dafür ist der Sachverhalt in Summe viel zu komplex. Also viel mehr systemisch denken und auch dazu lernen wollen. Wenn wir uns da alle dran halten würden, dann wäre das toll. Ja, einfach Lösungen bauen und sowohl Gesellschaft, Industrie, Politik miteinander zusammenbringen und die Dinge erklären. Das ist das, was im Wesentlichen mich antreibt und umtreibt.
Fantastisch. Vielen Dank für die wirklich vielen Themen des Changemakings und des Andersmachens, ob es jetzt dein Werdegang zu Biogen ist, Biogas und Biomethan als Changemaking Energieträger, nicht nur in Deutschland, sondern darüber hinaus. Ich glaube, das war eine vollgepackte Folge. Auch was können wir im Vergleich zu anderen Ländern anders machen? Eine vollgepackte Folge mit vielen Einblicken von dir. Vielen, vielen Dank. Und ich hoffe, dass es auch unseren Hörern genauso wie mir mich inspiriert hat, auch mal über den Tellerrand und auch mal über zum Beispiel Wasserstoff hinaus zu blicken. Danke für das Interview.
Vielen lieben Dank dir. Ich hoffe auch, dass das ein oder andere vielleicht neu war und hängen geblieben ist. Danke dir.